Hallo Leute, kleine Vorabwarnung. Aus technischen Gründen ist meine Tonspur in dieser Folge leider nicht so, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und konnte ich leider im Nachhinein auch nur noch so ansatzweise irgendwie neutralisieren, das Problem. Aber insgesamt ist das Problem mittlerweile behoben. Aber in dieser Folge müsst ihr leider noch damit leben. Der Inhalt ist aber trotzdem wie immer auf dem gewohnten Level. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß. Und jetzt geht's dann mit der regulären Folge los. Hallo Leute, willkommen bei der nunmehr dritten Folge von In die Ohren, dem Format, wo wir euch Indie-Spiele präsentieren, die aus unserer Sicht einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Und wir ist auch heute wieder natürlich meine Wenigkeit. Und der Esel nennt sich auch immer zuerst, ganz wichtig. Der nicht so eselhafte Tobi. Hallo Tobi.
Moin Moin.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und
danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, immer gerne, immer gerne. Und wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein wenig über die Spiele ausgetauscht und haben ja auch schon festgestellt, dass du heute schon einen recht exklusiven Titel dabei hast, aber dazu dann gleich mehr. Ne, so, bei mir geht es weit weniger exklusiv zu Werke. Ich habe ein Spiel, das es auf Steam schon seit 2016 gibt, wie meine Recherche ergeben hat. Und ich kenne das Spiel aber tatsächlich von der Switch. Und da ist es erst 2020 erschienen. Ich sag mal, da habe ich es auch kennengelernt. Also ist sogar fast genau zwei Jahre alt. Jetzt am 11.04. ist es auf der Switch erschienen. Und da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Und ich glaube, weil wenn ich hier richtig sehe, der aktuelle Preis von dem Spiel auf der Switch sind 11,99 €. Du hattest, glaube ich, das jetzt für 1,80 € abgegriffen, wenn ich das...
Genau, also Zeitpunkt der Aufnahme, sagen wir jetzt mal 11.03.
Genau.
Wolltest du ja relativ zeitig auch raushauen.
Richtig.
Habe ich gerade gesehen, ist das noch 13 Tage im Angebot für 1,80 €.
Ja, das ist doch, ne, und ich denke mal, da kann man auf jeden Fall mal zuschlagen. Aber damit man natürlich auch weiß, wo schlägt man denn da überhaupt zu, habe ich mir ein Beispiel an dir genommen und habe mir gedacht, hey, anstatt mir jetzt hier selber ein zurechtzustammeln darüber, um was für ein Spiel es sich denn so dreht, werde ich auch mal einen kleinen Ausflug in die Steam-Beschreibung des Spiels machen. Und die lautet wie folgt: Ein mysteriöses Signal aus der Marsregion Tarsis hat uns auf eine wilde Mission geführt. Wer hat es gesendet und warum? Unmögliche Fragen, aber in ihnen liegt der Schlüssel zum Überleben der Menschheit. Jetzt, Millionen von Meilen entfernt von zu Hause, ließ uns ein Sturm aus Mikrometeoriten mit einem schwer beschädigten Schiff zurück, zwei ums Leben gekommenen Crewmitgliedern und dem schleichenden Verdacht, dass diese Reise schon zu Beginn dem Untergang geweiht ist. Dun, dun, dun. Ja, und das bringt eigentlich die Stimmung des Spiels auch schon mal ganz gut auf den Punkt. Also dieser Handlungsmoment, der hier beschrieben wurde mit den Mikrometeoriten und dem schwer beschädigten Schiff und den zwei ums Leben gekommenen Crewmitgliedern, das ist quasi das Resultat der Tutorial-Mission von diesem Spiel. Und das Spiel ist an sich, ja, das ist, also bei Steam wird es beschrieben als rundenbasiertes Strategiespiel. Das trifft's eigentlich auch ganz gut. Es hat aber auch so ein bisschen, und da bin ich natürlich nur so ansatzweise im Thema, aber es hat schon auch so ein bisschen Dice-Placement-Mechaniken und Es ist halt wirklich auch sehr, sehr düster. Also man beginnt quasi in diesem, ne, wenn man das Tutorial gespielt hat, in diesem ansatzweise zerstörten Spiel. Und es ist dann immer so, das Spiel ist so, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, das Spielbrett ist so in verschiedene Abteilungen dieses Raumschiffes aufgeteilt. Und man hat am Anfang vier Charaktere zur Auswahl, mit denen man halt bestimmte Aufgaben an Bord erfüllen kann. Also es gibt halt zum Beispiel einfach den Teil, in dem man Nahrung zurückgewinnen kann. Es gibt einen Teil, in dem man die Schiffshülle reparieren kann. Und einen Teil, in dem man, weil jeder Charakter hat halt auch immer eine bestimmte Anzahl an Würfeln zur Verfügung, gibt es eine Abteilung, in der man Würfel für die Crewmitglieder zurückbekommen kann. Und da muss man halt schon ein wenig strategisch überlegen, wo bewege ich denn jetzt meine Leute hin? Und die Standardaufgaben, das wäre ja doch schön und einfach, wenn es dabei bleiben würde, aber man hat auch in jeder Runde, und eine Runde heißt jetzt immer, jeder Charakter konnte halt einmal aktiviert werden. Und in jeder Runde gibt es auch immer eine bestimmte Anzahl an Gefahren, die an Bord drohen. Also es kann zum Beispiel sein, dass, sagen wir mal, in der, ich sag mal, Kombüse irgendwie ein Leck in der Hülle aufgetreten ist. Und dann muss man halt einen Charakter dahin bewegen. Und dieses Leck in der Hülle kann zum Beispiel einen Wert von 9 haben und dann muss man halt einfach mit den Würfeln dieses Charakters, muss man eine 9 würfeln. Oder, also nicht, ne, eine 9 würde schwierig werden, weil es sind W6, mit denen man arbeitet, aber ne, man muss einfach mit den Würfeln, die man gewürfelt hat, muss man möglichst auf 9 kommen. Man kann das auch mit mehreren Charakteren zusammen machen, also wenn man jetzt, sagen wir mal, man ist ganz am Dingens und hat einen Charakter, der aktuell nur einen Würfel zur Verfügung hat, dann kann der natürlich auch bei einem 9er Schaden maximal 6 würfeln, dann kann der aber von diesen 9 schon mal 6 wegnehmen. Und wenn man jetzt noch einen anderen Charakter dahin bewegen würde, könnte der halt die restlichen 3 dann entfernen. Wenn einem das gelingt, ist alles gut. Wenn einem das in der Runde nicht gelingt, dann gibt es immer eine bestimmte Folge, die vorher einem genannt wird, die eintritt, wenn man dieses Ereignis nicht erfolgreich beendet. Und ne, das kann dann zum Beispiel sein, dass die Hülle Schaden nimmt, das kann sein, dass irgendwie der Stresslevel aller Charaktere steigt, denn auch auf den muss man achten. Und ja, das kann halt alles Mögliche zur Folge haben. Es kann auch sein, es gibt auch noch sogenannte, ich glaube, sie heißen Gefahren, aber ne, nagelt mich da bitte nicht drauf fest, das ist dann, wenn du würfelst, wird dir zum Beispiel vorher gesagt, in diesem Fall, jetzt gibt es 2 Gefahren, und zwar kann das heißen, dass auf 2, ne, also auf 2 Würfelaugen zum Beispiel Stasis steht, das heißt, normalerweise kannst du 2-mal würfeln, es gibt auch einen Charakter, der hat noch einen Reroll umsonst, der kann also 3-mal würfeln, aber normalerweise kannst du 2-mal würfeln und wenn du jetzt beim ersten Würfeln, in diesem Fall eine 2, irgendeiner deiner Würfel eine 2 wird, dann kannst du den nicht neu würfeln, dann bleibt der auf 2 stehen. Oder es gibt zum Beispiel eine Leere, das heißt, wenn dann gesagt wird, 3 heißt Leere, dann wird dir jeder Würfel, der eine 3 gewürfelt hat, einfach weggenommen, komplett. Und es gibt auch Würfel, bei denen man dann Verletzungen erleidet und so weiter. Und ja, so wird eigentlich aus einem zu Anfang relativ simpel erscheinenden Prinzip, wird so Stück für Stück, wird immer mehr Komplexität eigentlich mit da reingebracht. Und es ist halt wirklich schon knüppelhart, weil es man kann halt auch, man hat halt Nahrung dabei und Nahrung kann man immer einsetzen am Ende einer Runde, um halt Würfel wieder aufzufüllen. So, ne? Das heißt, ich glaube, mit jeder Runde verliert jeder Charakter immer einen Würfel. Und ne, wenn man dann sagt, oh, ne, von maximal 5 Würfeln, muss ich noch dazu sagen. Und wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte aber, dass die Crew, das ist dann nämlich auch noch ganz fies, die wird am Ende einer Runde, wird die immer in zwei Grüppchen noch aufgeteilt. Und dann musst du entscheiden, welchen, also beide machen dir quasi einen Vorschlag, was man als nächstes machen könnte. Du musst immer einen von beiden annehmen und jeder Vorschlag hat immer einen Vorteil und einen Nachteil. Also der Vorteil kann meinetwegen sein, die ganze Crew kriegt jeweils einen Würfel zurück. Der Nachteil kann dann aber zum Beispiel auch sein, dass die Hülle 2 Schaden nimmt. Oder dass dadurch der Stresslevel von allen um 30% gesteigert wird und so weiter. Und mit den Nahrungsmitteln kann man halt auch Würfel zurückbekommen. Mit einem, mit einer Einheit Nahrung kann man maximal 3 Würfel wiederherstellen, von einem Charakter. Und es wird einem aber auch schon ziemlich zu Anfang des Spiels gesagt, die Nahrung ist ein relativ knappes Gut. Du solltest vielleicht nicht jedes Mal Nahrung verwenden, sondern wenn du ohne auskommst, dann solltest du da die vielleicht erstmal aufsparen. Und im nächsten Schritt kommt dann der von mir bisher noch nicht erwähnte Kannibalismus mit ins Spiel. Weil man für jedes Crewmitglied, das gestorben ist, kriegt man 3-mal Fleisch zur Verfügung. Und Fleisch kann die Würfel auch wieder auffüllen. Fleisch sorgt aber zum einen dafür, dass dass die maximale Gesundheit um 1 sinkt. Und zum anderen, dass der Stresslevel der kompletten Crew steigt. Was ja irgendwie nachvollziehbar ist. Sie sich vielleicht irgendwie gestresst fühlen, wenn einer davon anfängt, da Kannibalismus zu betreiben. Und
fängt der Kannibale da auch an zu pfeifen?
Nee, ich sag mal, das ist ein Manko. Das müsste eigentlich noch ein DLC sein, aber wie gesagt, und es wird halt wirklich immer kniffliger. Also am Anfang hast du halt wirklich noch so relativ einfache Dinger, weiß ich nicht, da ist dann so eins dieser Events, das man abschließen muss, da musst du meinetwegen eine 4 würfeln. So, ne, und du hast, sag ich mal, 4 Leute an Bord, das heißt, du kannst, sag ich mal, in der ersten Runde kannst du ganz entspannt sagen, ach, weißt du was, ich schicke ein, also in der ersten Runde gibt's auch 2 Events nur, muss man dazu sagen, das werden hinterher auch durchaus noch mehr, und dann kann man halt sagen, hey, ne, die 2 Events, da schicke ich einen hin, da schicke ich den anderen hin. Und dann hat man quasi noch 2 zur freien Verfügung, wo man sagt, ach komm, den einen schicke ich noch dahin, dass er Nahrung produziert, den anderen schicke ich noch dahin, dass er das und das produziert. Auch das muss natürlich immer alles mit Würfeln gemacht werden. Und das funktioniert am Anfang noch ganz gut. Aber jetzt in der Vorbereitung habe ich ja mal wieder so in das Spiel reingeschaut und bin dann zum Beispiel auch ganz schnell in einer Runde gelandet, wo bei einem Event eine Würfelzahl von 33 erreicht werden musste. Ne, und ja, wenn man sich jetzt überlegt, also selbst wenn man einen Charakter hat, der 5 Würfel hat und man würde 5-mal die 60 würfeln, bräuchte man trotzdem für dieses Event noch einen zweiten Charakter, um das überhaupt beenden zu können. Ne, und und dann kommen halt immer mal, dann kommen immer noch weitere Hürden mit dazu und es ist aber wirklich mega atmosphärisch und man muss es halt auch, sag ich mal, so ähnlich wie bei so einem Roguelike oder so, man muss es auch einfach aushalten, dass man einfach wesentlich häufiger versagen wird, als tatsächlich erfolgreich sein wird. Also ich habe es tatsächlich einmal geschafft, auf dem Mars anzukommen bisher, aber das war es dann auch. Und manchmal hat man halt auch einfach solche Events und so, die einfach, die einfach kacke sind. Dann muss man natürlich auch noch ein gewisses Würfelglück haben oder auch nicht. Und was cool ist, man spielt hinterher auch noch andere Charaktere frei. Das heißt, man kann dann auch noch am Anfang entscheiden, welche Charaktere möchte ich denn mitnehmen. Weil ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt einen Charakter, der einmal mehr würfeln kann. Es gibt aber zum Beispiel auch einen Charakter, der in dieser einen Runde jedem Charakter der sich in seinem Modul, in dem er sich gerade befindet, der da auch mit drin ist, kriegt einen Würfel zurück am Ende der Runde. Ja, ich sag mal, und so kann man halt dann auch ein bisschen taktieren, dass man halt sagt, okay, die und die Charaktere kombiniere ich. Es gibt auch einen Charakter, der Gesundheit zurückbringen kann, ein Punkt, ne, auch wieder für die Leute, die quasi mit ihm in einem Raum sind. Und ja, und von daher gibt es da durchaus schon noch so taktische Möglichkeiten, die man anpassen kann. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also es ist halt wirklich so ein Spiel, so am Anfang fängt das relativ einfach an. Man hat auch, sag ich mal, eigentlich ein ganz gut erklärtes Tutorial und ja, wird so peu à peu an die Sachen rangeführt. Und ja, das es spitzt sich aber auch immer weiter zu. Das finde ich aber gut, wie das Spiel es das auch angeht, weil du halt nicht am Anfang direkt mit allen Möglichkeiten überfrachtet wirst, sondern ne, dir wird wirklich erstmal so die Möglichkeit gegeben, ja komm, gewöhn dich erstmal daran, dann erklären wir dir die nächste Spielmechanik, dann kommt die dazu, dann kommt die dazu und ja, ne, so entwickelt es sich dann alles weiter und ja, und ich mag halt wirklich so ein bisschen so dieser, ja, so diesen analogen Charakter, den dieses Videospiel einfach hat, weil ja, das ein oder andere wäre vielleicht schwierig als Rollenspiel als Brettspiel umzusetzen, aber nicht unmöglich. Also man könnte es, glaube ich, auch einfach wirklich als ganz normales Brettspiel spielen. Dann würde vielleicht ein bisschen was von der Atmosphäre flöten gehen, aber ja, grundsätzlich würde das funktionieren. Und ja, wir haben schon gesagt, du hast das Spiel zwar mittlerweile gekauft, aber du hast es ja noch nicht gespielt. Was hältst du denn jetzt so von meinen Erläuterungen?
Deine Erläuterungen sind auf jeden Fall sehr interessant. ich habe, glaube ich, einen kleinen Eindruck, was mich da erwarten wird, wenn ich es mal ausprobiere. Ich weiß nur nicht, wie komplex das Ganze gegebenenfalls wird. Und da habe ich gerade ein bisschen Schiss vor. Aber mal gucken.
Nein. Also ich sag mal, es ist halt so, es, wie gesagt, das ist, was das angeht, es ist wirklich so ein bisschen Rogue-like, ne? Also es baut einfach schon darauf natürlich auf, dass du mit jedem, ich sag mal, mit jedem Run, den du in dem Spiel machst, natürlich bestimmte Sachen dazulernst, bestimmte Elemente dazulernst, aber übermäßig kompliziert wird es eigentlich nie, also übermäßig komplex, sondern die Komplexität, die bietet sich dann halt eher daraus, wie man die Elemente, die da sind, wie man die halt nutzt. Ne? Und letztendlich auch, was für Opfer bin ich denn bereit zu gehen? Weil, man muss dazu sagen, wenn es in einem Modul so ein Event gibt, ne, das da stattfindet, dann kann, wenn man durch dieses Modul durchgeht, dann nimmt man Schaden, beispielsweise. So, und das ist natürlich grundsätzlich nicht gut, aber wenn man dann hinterher zum Beispiel, was weiß ich, sagen wir mal, man hat 3 Events und man weiß von vornherein, fuck, ich kann nur 2 dieser Events jetzt wirklich erfolgreich beenden, dann muss man natürlich überlegen, welche von den 3 nehme ich denn? Und wenn das halt heißt, ich muss halt durch ein Event durchlaufen, um zu diesem anderen Event zu kommen, was ich halt lösen will, ja, dann muss man das halt machen. Aber wie gesagt, man wird halt auch Gesundheit verlieren. Genauso, ne, mit dem Kannibalismus, ja. Es kann, ne, kurzfristig einem helfen, halt einen Würfel dazu zu bekommen, aber auf der anderen Seite wird man halt auch einen maximalen Gesundheitspunkt von 5 einbüßen und man wird den Stresslevel der Mannschaft erhöhen. Man muss aber dazu sagen, das Spiel kommuniziert das alles total offen. Also du hast für den Stresslevel, du hast neben jeder Charakterkarte, sage ich mal, hast du immer einen Balken, wo du zu jedem Zeitpunkt immer ganz sauber einschätzen kannst, wie sehr ist der denn gestresst. Und das siehst du halt für deine ganze Mannschaft. Das heißt, du kannst halt zu jedem Zeitpunkt auch sagen, ey, mal ganz ehrlich, so, die haben unten nur so einen ganz kleinen Strich an Stress. Wenn ich jetzt irgendwas mache, was den Stress um 30% erhöht, ist das überhaupt kein Problem. Klar, wenn danach natürlich andere Stresssituationen dazukommen, dann kann sich das natürlich schon mal ändern. Und dann kommt noch so ein bisschen so ein Zufallsfaktor rein, weil je gestresster deine Leute sind, desto höher ist die Gefahr, dass die vielleicht irgendwelche Sachen, die du denen aufgibst, nicht machen oder anders machen, als du die willst. Ne? Also so ein bisschen ihren eigenen Kopf kriegen oder auf einmal in ein ganz anderes Modul gehen und irgendwie nur noch ein heulender Fleck auf dem Boden sind, so ein bisschen in der Art. Aber es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr faszinierend und wie gesagt, also die Komplexität, die bietet sich wirklich so nach und nach und die der ist man auf jeden Fall grundsätzlich gewachsen. Ne? Also, okay. Das würde ich schon sagen. Und ja, und wenn man mal die ersten ein paar Runden gespielt hat, ne, dann sind natürlich diese Standardklamotten, die ich jetzt alle erklärt habe, die sind natürlich dann gar keine Hürde mehr. Ne? Also das ist dann quasi ja, das Grundhandwerkszeug, was man dann sowieso beherrscht. Und ne, je mehr man davon beherrscht, desto mehr kann man dann halt auch auf bestimmte Strategien oder Taktiken gehen, die aber natürlich auch immer von dem abhängig sind, was einem da so vor die Füße geworfen wird. Ja, also es ist jetzt, also es ist dahingehend halt auch prozedural generiert, dass du halt jetzt nie dieselben Events hast, oder? Ne? Also du weißt jetzt nicht, oh, wenn ich jetzt das und das mache, dann kommen gleich drei Events und eins davon ist das, eins davon ist das, eins davon ist das, sondern die können dann halt auch nochmal stark variieren. Und du kriegst irgendwann, aber wie gesagt, im Spielverlauf wird das alles langsam eingeführt, kriegst du irgendwann dann auch noch so eine Art Balken, wo du dann siehst, aha, in so und so viel Runden oder in Spiellogik werden es dann, glaube ich, Tage genannt, in so und so viel Tagen kommt dann irgendwie das und nächste Event und so. Und ich sag ja, also das Spiel ist eigentlich sehr, sehr offen mit allem, was du machen kannst. Und was man nicht unterschätzen darf aus meiner Sicht, das Spiel hat glücklicherweise auch eine Zurückfunktion, was ich sehr, sehr schätze. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Charakter, was mir nämlich durchaus schon mal passiert ist, aus Versehen ins falsche Modul gehst, dann kannst du halt einfach sagen, ey, komm, mach zurück. Und ne, dann ist der wieder in dem Ursprungsmodul. Und dann kannst du einfach noch mal neu wählen, was du machst. Oder wenn dir im Nachhinein erst auffällt, oh, Moment mal. Ja, was weiß ich. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Charakter habe, der Gesundheit heilen kann, dann wäre es vielleicht natürlich schlau, wenn der die Runde im selben Modul beendet wie der Charakter, der irgendwie von 5 nur noch eine Gesundheit hat, ne? Um den dann zum Beispiel mal zu heilen. Und ja, wie gesagt, so kommen da kleine Sachen zusammen. Und es ist auf jeden Fall echt sehr, sehr faszinierend. Und ja, also jetzt dadurch, dass ich es jetzt wieder angefangen habe, also ich habe es eh die ganze Zeit auf der Switch so in meiner Bibliothek gehabt, aber dadurch werde ich es jetzt sicherlich auch häufiger selber wieder spielen, muss ich sagen. Also
doch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich erwartet und du kannst davon ausgehen, dass ich berichten werde.
Mit nichts anderem würde ich rechnen. Und ja, und ich denke mal, wie gesagt, also für 1,80 € kann man da echt nichts falsch machen. Also selbst, weiß ich nicht, wenn man nach 3, 4, 5 Stunden sagt, ach nee, das ist jetzt aber echt nicht für mich, das ist aber echt zu hart, also vom Schwierigkeitsgrad her zu hart, ja. Ne? Und man muss auch dazu sagen, ne, der Kannibalismus, der ist natürlich immer so eine Gefahr, die über einem schwebt, aber man muss nicht zu dem greifen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das Spiel so aufgebaut ist, dass es sich irgendwann wirklich dahin zwingt. Das ist schon selber auch eine Entscheidung, die du triffst. Ne? Es kann natürlich sein, dass du bei irgendeinem Run früher oder später an einem Punkt landest, wo du sagst, okay, jetzt sehe ich wirklich gar keine andere Möglichkeit mehr, aber grundsätzlich gibt es andere Möglichkeiten.
Und, aber ja. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem einen Ohrwurm.
In welcher Art?
Oh la la, oh la la la.
Ja, ich sag mal, das, wenn das mal nicht nach Puerto Partida klingt.
Richtig, richtig.
Von daher, ja, und ich sag mal, ja, wo wir jetzt von dem Spiel gekommen sind, mit doch. Ne, nicht einem übertriebenen, aber doch einem gewissen Grad an Komplexität, hast du ja heute so ein bisschen Kontrastprogramm mitgebracht.
Das ist absolut richtig. Wie du ja vorhin schon angeteased hast, ein ziemlicher Exklusivtitel, weil das ganze Spiel gibt es tatsächlich nur auf der Switch und für Apple.
Ja.
Im Apple App Store. Und zwar geht es um Goblin Sword. Tatsächlich einfach ein sehr, sehr schöner 2D-Plattformer mit Pixelgrafik, wo man einen, ja, Schwertkämpfer spielt, der sich durch verschiedenste Level ja, prügelt und hopst. Was man auch sagen muss, ist, dass man steuerungstechnisch sehr, sehr eingeschränkt ist. Man kann halt schlagen, sich bewegen und hat einen Double Jump. Mehr hat man nicht. Und damit muss man klarkommen. Aber nichtsdestotrotz macht das Spiel halt unglaublich Spaß, weil die Grafik einfach gut ist. Der Sound ist auch okay. Also den kann man sich auch durchaus geben. Er ist jetzt nicht überragend, aber er untermalt das Ganze sehr gut, finde ich. Und das Besondere für mich bei Goblin Sword ist halt tatsächlich einfach, dass das für mich so ein, ja, so ein Zwischendurchspiel ist. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Bock auf Plattform-Action, so keine Ahnung, für eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Gar nicht mal viel länger. Also ich glaube, am Stück würde ich das Ding niemals irgendwie 2, 3 Stunden spielen. Aber wie gesagt, so für eine halbe Stunde einfach durchrennen. Das hat auch ein bisschen Story. Ich habe aber die Story nicht so ganz verstanden. Effektiv hast du aber schön viele kleine Level. In jedem Level sind auch noch 3 Kristalle und 2 Schatztruhen zu holen, was halt auch so ein bisschen triggert, die einzusammeln, weil da will man dann doch nochmal gucken und wo finde ich die denn und dann ist da nochmal eine Ecke, wo ich vielleicht mal gucken kann. Ich finde es halt überragend gut. Ich habe es bei einem Bekannten, dem guten Pixel im Pixel Power. Es gibt ja 2 Leute, die hier in dieser Bubble Pixel heißen. Habe ich es im Stream gesehen und hatte es mir dann gekauft. Auf der Switch kostet es 5 Euro, wenn es nicht im Sale ist. Im Sale ist es meist für 1 Euro. Aber auch bei 5 Euro kann man echt nichts falsch machen, weil das schmeißt man an. Das lädt halt ruckzuck, weil da halt auch nicht viel zu laden ist. Aber es lädt ruckzuck, du bist ruckzuck im Spiel drin, kannst einfach ein bisschen spielen, ein bisschen Spaß haben und dann wirklich nach ein paar Minuten wieder wegspielen, wegstellen. Also für mich ist es auch ein absolutes Casual-Wohlfühl-Zwischendrin-Spiel. Und du hast es dir ja, glaube ich, auch schon gekauft, ne?
Genau, ne, als du es zum ersten Mal erwähnt hast, natürlich, ne, wobei, nee, da wusste ich ja sogar schon, dass es das auf der Switch gibt. Sonst wäre direkt natürlich der erste Blick gewesen, gibt's das auch auf der Switch? Aber ja, hab's halt auf der Switch gesehen und gesagt, ja komm, 4,99, wenn du begeistert davon bist, dann wird es das Minimum wert sein. Und ja, wie du sagst, es ist wirklich so ein schönes Casual Game. Und ich habe mich halt zum Beispiel auch schon teilweise dabei ertappt, dass ich so nebenher gespielt habe, was weiß ich, wenn ich irgendwelche Telefonate oder so geführt habe. Weil es wirklich so ein Spiel ist, so gerade was du gesagt hast, wegen dieser sehr einfachen Bedienung, ja, man muss jetzt nicht großartig mitdenken oder sich konzentrieren und ja, die Level sind halt einfach auch so schön angenehm kurz, ne? Und gerade wenn man jetzt einfach sagt, was durchaus eine Option ist, ich muss jetzt nicht die 3 Kristalle einsammeln und ich muss jetzt nicht die 2 Schatztruhen da einsammeln, dann ist man halt auch sehr schnell eigentlich durch ein Level durch. Und selbst dann wird man im Zweifelsfall meistens 2 von 3 Kristallen zumindest eingesammelt haben. Und ja, kann dann einfach in die Levels immer wieder zurückkehren, um mal zu sagen, na komm, jetzt möchte ich doch noch mal das holen, was ich da vorher nicht mitgenommen habe. Aber gut, die Person, von der ich gerade gesprochen habe, die das dann einfach so durchspielen kann und dann sagt, ich mache den Rest dann irgendwann anderes, das ist jetzt für mich auch eine rein theoretische Person, weil an mir nagt es dann trotzdem schon immer so ein bisschen, wenn ich sage, wieso habe ich denn jetzt nur eine Schatztruhe gefunden? Wo ist denn die andere?
Das ist auch echt erstaunlich. Also ich habe ja immer wieder gesagt oder habe beim letzten Mal immer wieder gesagt, ich bin nicht der Completionist bei so Spielen. Mhm. Ich will gar nicht die 100% und ich strebe das auch gar nicht an. Aber bei Goblin Sword jetzt, da denke ich mir halt so, die Level sind so kurz und dann guck mal hier und da nochmal und man will da doch irgendwie drankommen und das hat mich schon das ein oder andere Minütchen gekostet, weil dann bist du da doch wieder unvorsichtig und stirbst da wieder oder manche Stellen sind halt echt, echt fies, wo du dann quasi springen musst, dich kurz fallen lassen und dann erst den Doppelsprung ansetzen musst, weil du sonst oben an die Stacheln kommst, zum Beispiel.
Ja.
Also solche Passagen gibt es und die sind teilweise tricky und da habe ich das ein oder andere Mal schon sehr geflucht.
Ja, wobei ich aber auch noch dazu ergänzen möchte, du sagtest ja gerade, ne, so, dann ist man mal ganz schnell gestorben, aber ne, auch da wieder einfach Hut ab vor dem Spiel, man ist halt auch wirklich instant wieder im Spiel. Also wenn man stirbt, dann kommt so eine kleine dunkle Wolke und bups, springt der Bildschirm wieder an den Anfang des Levels und man ist sofort wieder da. Also
wie, ist nicht wie so, dass ich vorhin.
Ne, dass man so eine frustrierende Wartezeit oder so hätte, wie das bei anderen Spielen ist, erstmal irgendeine Todesanimation sich noch angucken muss. Nö, man ist sofort wieder da.
Nee, gar nicht. Und gerade das ist halt auch das Motivierende, sage ich jetzt an der Stelle. Und das ist ja auch genau das, was viele bei zum Beispiel Kaizo Mario, nehme ich da jetzt einfach mal als Beispiel, auch anführen, dass wenn du einen Fast Restart hast, also wirklich, oder Quick Restart, das heißt wirklich ein Restart, wo du wirklich so, stirbst und zack, geht's wieder los. Dass das halt motivierend ist und dass es genau den Effekt hätte, den du gerade gesagt hast, dass es total demotivierend wäre, wenn ich mir dann irgendeine, keine Ahnung, seien es nur 2-3 Sekunden Todesanimation angucken muss und das einfach tote Zeit ist, die ich warten muss. Und das Spiel ist halt einfach, wie ich vorhin schon sagte, unglaublich schnell geladen und dementsprechend auch der Restart unglaublich schnell.
Ja, so ein Negativbeispiel für so ein Spieltod ist für mich einfach so mit das schlimmste Beispiel sind die Batman Arkham Games. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es bei allen so ist, aber zumindest bei einigen oder einem vielleicht auch nur, ich weiß es gar nicht genau. Aber es ist letztendlich immer so, wenn du als Batman abnippelst, dann hast du immer einen von den Bösewichten, die dich dann erstmal noch verhöhnen müssen und dann lädt das Spiel erst wieder. Und das Verhöhnen, das juckt mich gar nicht, aber alleine die Tatsache, dass ich jetzt dazu gezwungen werde, mir da eine halbe Minute noch irgendwas anhören zu müssen, bevor das Spiel einfach wieder lädt, finde ich einfach richtig, richtig nervig. Und ja, das frustriert einen dann. Selbst wenn das Spiel gar nicht so schwierig ist und das Spielerlebnis gar nicht frustrierend ist, aber diese Tatsache, dass man dann immer wieder auf so eine Art und Weise rausgerissen wird, das frustriert einfach ungemein.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, und was natürlich aber auch bei Goblin Sword noch dazu kommt, ist, dass man ja auch beim Händler sich dann immer mehr so ein Stückchen aufrüsten kann. Ja, also.
Das ist richtig, wobei man sagen muss, tatsächlich hat nur das Schwert einen wirklichen Impact, die Rüstung und so, das ist kosmetisch, so möchte ich halt aussehen und dann spiele ich halt so. Also das ist rein kosmetisch, aber das Schwert hat halt schon Impact, weil du dann teilweise, also du hast halt auch Magie, sag ich jetzt mal, und wenn du Magiepunkte hast, dann wird dem Schwertschlag automatisch irgendeinen Effekt zugeführt, dem, was dem Schwert entspricht.
Ja.
Seien es, dass dann Wassertropfen diagonal in alle vier Richtungen von deinem Schlag weggehen. Oder du so eine Art Bumerang wirfst. Also, und da unterscheiden sich die Schwerter halt auch nochmal. Und das finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Also, das ist nochmal ganz schön, vor allem, weil es dann wirklich einfach auch unterschiedliche Spielstile teilweise unterstützen kann. Die haben, das hat zwar alles nicht so einen großen Impact, aber dann doch so ein bisschen den kleinen Impact, und dann gibt's halt doch den einen, der es lieber so spielt, und der andere, der es lieber so spielt. Also.
Was aber noch dazu kommt, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt vielleicht nur vergessen hast zu erwähnen oder ob sie vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber diese Relikte, die haben auch noch einen richtigen Impact. Ja, weil du hast ja einmal das Schwert, dann die Rüstung und rechts daneben, da hast du bei dem Händler nochmal die Relikte, und die machen schon, also jetzt auch, ne, die drehen jetzt nicht das Spiel auf links, aber ich habe zum Beispiel immer so ein Relikt, einfach weil ich halt bei sowas dann auch wenn die Schwerter und so gar nicht so einen großen Unterschied machen, aber ich habe halt trotzdem immer gedacht, so, ich will das große Schwert haben, ne, und du kannst zum Beispiel dann, das habe ich jetzt aktuell immer aktiviert, du kannst dir dann so einen Ring kaufen, der dafür sorgt, dass mehr Juwelen fallen gelassen werden in dem Spiel, also dass du mehr Kohle machst oder dass du mehr Herzen zurückkriegst oder mehr Magiekugeln und so. Ja, also von daher, da kann man schon seinen Spielstil, wie du das schon gesagt hast, kann man das schon so ein bisschen anpassen.
Die Relikte hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es sagst, ja. Ich hatte das Spiel aber tatsächlich jetzt auch längere Zeit nicht mehr am Laufen.
Ja gut, ich habe es gestern gespielt, von daher, da ist der Eindruck noch recht frisch.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch noch frisch im Thema drin.
Genau, ne? Und aber wie gesagt, ich finde es auch ein wirklich drolliges Spiel, wobei man natürlich schon sagen muss, wenn man sich auch so das Cover-Artwork und so anguckt, man hat sich optisch schon so ein bisschen von Dragon Quest inspirieren lassen, also... Um es mal ganz vorsichtig zu sagen, ne? Also wenn man so den Schriftzug von Goblin Sword und von Dragon Quest nebeneinander hält, würde man schon sagen, ja, das, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es aus demselben Universum wäre, was es nicht ist, das sage ich schon mal direkt dazu. Also wer bei Goblin Sword irgendwelche blauen Schleime erwartet oder so, der wird, zumindest so weit wie ich bisher im Spiel gekommen bin, enttäuscht werden. Aber auf jeden Fall definitiv auch von mir ein Daumen nach oben für Goblin Sword. Wirklich, wirklich ein sehr putziges Spiel und ja, nochmal mit der Betonung, auch ein sehr exklusives Vergnügen, halt nur auf iOS und auf der Switch verfügbar. Und man muss aber auch sagen, dass es, finde ich, so von den Mechanismen her, ist es natürlich auch so ein bisschen Mobile-Game-artig, ne? Weil da hast du es ja auch häufig so, dass du irgendwelche Sachen hast, wo gesagt wird, ja, du kannst das zwar durchspielen oder du kannst das mit 3 Sternen durchspielen. Und ne, so daran erinnert mich natürlich diese Geschichte mit den Schatztruhen und den Kristallen auch ein bisschen, aber halt gar nicht im negativen Sinne. Und vor allen Dingen, weil es ja ein Spiel ist, was man einmal bezahlt, hat man ja auch nicht irgendwelche komischen, du möchtest jetzt noch mal eine Runde spielen, dann guckt der entweder eine Werbung an oder kauft das Paket für 19,99 €. Effekte hat man ja glücklicherweise nicht.
Alleine an der Steuerung merkt man halt auch, dass es eher für so Mobile-Game-Geschichten konzipiert war. Ja. Weil du halt ganz klassisch dieses hast, ja, ich habe links dann auf dem Display mein Steuerkreuz, ich habe rechts 2 Buttons, mit denen ich halt springen und mit denen ich das Schwert schlagen kann. Mehr habe ich ja gar nicht und mehr brauche ich aber an der Stelle auch nicht.
Richtig, und man muss ja auch noch dazu sagen, die Steuerung ist ja auch relativ verzeihend. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du da irgendwelche es gibt natürlich schon mal, wie du gerade schon erwähnt hattest, etwas haarigere Passagen, wo man vielleicht ein bisschen damit spielen muss, dass man sich erstmal fallen lässt, um dann erst den zweiten Jump zu aktivieren und so. Und ne, man hat auch mal so kleinere Plattformpassagen, wo man so von einem Ding zum nächsten springen muss. Aber grundsätzlich muss man da ja jetzt keine pixelgenauen Sprünge ausführen oder so.
Nein, also, muss man nicht, aber ich muss dazu sagen, ich finde die Steuerung trotzdem für so eine Art von Game sehr schön präzise. Also
auf jeden Fall. Also gerade halt, ne, mit einem Steuerkreuz spielt sich das schon super.
Also es ist halt überhaupt nicht schwammig und jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, wo ich das halt vorhin bei der Recherche erst gelesen habe mit iOS, erklärt sich jetzt für mich auch die Kürze und die Knackigkeit der Level.
Ja.
Weil damit man es halt einfach mal eben so unterwegs im Bus ein, zwei Level oder so spielen kann.
Ja, absolut, absolut. Aber wie gesagt, ich finde, das zeigt halt aber auch, dass dieses Prinzip, wir machen so kurze kleine Level, ja gar nicht das Problem ist bei einem Mobile-Spiel. Ne? Also das kann ja wirklich sogar Richtig. Auch eine Stärke sein, wie wir gerade schon festgestellt haben, wenn du eine andere Plattform hast. Also klar, ne, so die Switch, wenn du sie im Handheld-Modus spielst, ist sie natürlich auch in gewisser Form mobil, aber das ist ja jetzt trotzdem noch mal was anderes als so ein Smartphone oder ein Tablet oder so. Aber ja, diese Knackigkeit, die kann auf der Plattform halt auch eine Stärke sein.
Ja, aber es genau das unterstützt halt auch das, was die Switch sein möchte. Sie möchte halt unter anderem auch eine mobile Konsole sein. Mhm. Was man halt zum Beispiel bei so, das hat man selbst bei großen Titeln auf der Switch gesehen. Ich sag jetzt mal Mario Odyssey oder Zelda Breath of the Wild, wo du auch kleinere, kurze Passagen hast, wo du dann wirklich mal sagen kannst, hey, ich hole dir jetzt auch mal im Bus raus, mach da eben ein, zwei und steckst es dann wieder ein.
Ja, genau.
Also von daher, das unterstützt genau die Philosophie von der Switch, richtig, was es sein richtig. Möchte.
Und wie gesagt, also es ist wirklich einfach ein rundum kleiner Spaß. Es ist, sag ich mal, letztendlich von der Stimmung her könnten unsere beiden Kandidaten heute nicht unterschiedlicher sein. Ne? Es ist gar nicht in irgendeiner Form
absolut richtig.
Ne, sondern einfach ein schönes Spiel. Ich sag mal, teilweise bestehen die Gegner, also ein Gegner ist einfach nur ein großer blauer Vogel. So.
Ja.
Der fliegt einfach nur von links nach rechts. Er ist in keinster Form aggressiv. Natürlich, ne, der Gamer-Instinkt greift trotzdem sofort und man haut den natürlich tot und freut sich über den Juwel, der dann aus ihm rausplumpst, aber...
Ja, aber also er ist nicht von sich aus aggressiv, aber er tut mir halt schon weh, wenn ich ihn berühre.
Richtig, richtig. Ne? Also er ist einfach ein Hindernis, was beseitigt werden muss, weil man halt sonst schon Energie verliert. Ne? Also das schon. Ne? Und aber es gibt dann auch Ratten und kleine Ratten, wie ich dann festgestellt habe, was ich auch schon wieder ein sehr drolliges Detail fand, weil Ratten hat man vorher schon in einigen Levels und dann fängt man auf einmal irgendein Level an, ja, und dann ist dann halt eine Ratte und hinter der rast dann nochmal so eine kleine Ratte hinterher. Die sind leider beide tödlich, also oder zumindest gesundheitsschädlich, also sollte man sie durchaus beide besiegen, aber ja, es ist trotzdem irgendwie alles schon eher so ein bisschen drollig gemacht. Und ich glaube, der einzige Moment, den ich zwischendurch immer mal wieder hatte, und da habe ich mich auch mehr über mich selber als über das Spiel geärgert, ist, du hast das ja schon mit diesen Magiekugeln erwähnt. Also es ist ja so, ne, dass halt jede Waffe, sage ich mal, so eine eigene Magie hat, die ihr innewohnt, und die wird halt durch diese Magiekugeln wird die halt freigesetzt, sag ich mal, und die kann man dann aber auch immer nur ein paar Mal einsetzen, bis dann der Magiebalken quasi runter ist, ja, und dann schlägt man halt wieder nur noch ganz normal zu. Und ich habe das so oft gehabt, dass ich eine Magiekugel eingesammelt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich Magie jetzt so komisch ausspreche. Es ist ein paar Mal
passiert. Hast du Hunger auf Magie?
Ja, ich weiß auch nicht, nee. Und, aber mir ist schon passiert, dass ich so eine Kugel einsammel. Ja, und dann bin ich es halt gewohnt, ach ja, wenn ich auf dieses komische kleine Goblin-Vieh mit der Axt einschlage, muss ich dreimal schlagen, damit das platt geht. So, durch die Magie hätte aber auch ein Schlag gereicht. Und das ist dann immer sehr schön, wenn man dann drei magische Schläge verballert, weil man gar nicht mehr auf dem Schirm hat, ach ja, scheiße, ich habe ja gerade die Magie aktiv. Aber wie gesagt, das ist nicht das Problem oder der Fehler des Spiels, sondern da bin ich als Benutzer dann halt schuld und denk dann auch immer nur, naja, selber schuld, was hast du auch nicht drauf geachtet. Und ja, also die Magie muss man halt auch dazu sagen, die Magie, wenn man die benutzen kann, dann ist die immer ein ganz nettes Hilfsmittel, aber zumindest bin ich bisher noch nicht solchen Gegnerscharen begegnet, dass ich sagen würde, oh ja, die Magie brauche ich unbedingt. Die macht's einfacher, aber wenn man sie nicht hat, kommt man in der Regel auch durch.
Ja, das ist richtig.
Ja. Da sind dann die Sprungpassagen, die ein bisschen fieser angelegt sind, vielleicht schon eher wirklich ein, ein kleiner Punkt, an dem man dann etwas mehr Acht geben muss. Und da hilft einem leider die Magie auch nicht weiter. So ist es. Tja, ich würde sagen, ne, da haben wir doch wieder eine schöne, runde Folge zusammengezimmert. Wie gesagt, für den leicht dystopisch geneigten Zuhörenden oder die Zuhörende ist was dabei. Für den, der gerne mal durch fröhliche Pixelwelten hüpft und ja, da ein wenig rumschnetzelt und Truhen und Kristalle sammelt, ist was dabei. Ja, und sag mal, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du Tarsis gespielt hast, was dein Urteil ist. Tja, und damit wär's das von meiner Seite auch erstmal. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
Nö.
Tja, dann sag ich mal.
Soweit nicht.
Viel Spaß noch, liebe Zuhörende. Und ne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder in die Ohren gibt.
Bis denn.